Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Neben mir sitzt Stefan Borgmann. Wir sind in Warendorf. Du bist aus Ostbevern hierher gekommen. Eine kurze Strecke und du bist ja ein sehr, sehr erfolgreicher, ein erfahrener, ein großer Züchter hier in Westfalen. Hast auch Pferde beim Bundeschampionat gehabt, hast Pferde bei Championaten generell gehabt und bist bekannt durch deine Auktionen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du dich selber mal vorstellst. Was macht Stefan Borgmann aus? Wer ist Stefan Borgmann? Was sind die Punkte, die du gerne den Zuhörern dieses Podcasts mitteilst?
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Die können normalerweise andere Leute, die Außenstehenden, können die sicherlich besser über mich erzählen als ich selber. Gut, ich kann mich ja erstmal vorstellen, Stefan Borgmann aus Ostbevern, wir haben landwirtschaftlichen Betrieb, heute mit über 100 Pferden, eine Biosanlage, 200 Hektar Ackerbau, wir machen alles selber, vom Stroh über Futter, haben mal anders angefangen, wir haben damals 75 Sauen gehabt im geschlossenen System, haben auch Puten gehabt. Und dann 2-3 Zuchtstuten und die wurden im Laufe der Jahre immer mehr, bis hin mal zu 30 Zuchtstuten, die wir wieder ein bisschen reduziert haben. Jetzt sind wir so bei 25, machen auch viel Embryotransfer, so dass wir jedes Jahr irgendwo 20 Fohlen kriegen jetzt. Ja, was macht uns aus? Oder was macht mich aus? Sicherlich, von sich selber zu reden, ist nicht so einfach, aber sicherlich ist es ein bisschen so, dass wir mittlerweile vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen haben, weil wir, bei uns gibt es alles aus einer Hand. So, wir sind noch der bäuerliche Pferdezüchter. Von den Hengsten, die wir selber haben, die Hengste, die wir auch selber gezüchtet haben, die nehmen wir dann auch selber in den Deckeinsatz bei uns. Wir haben eine Besamungsstation, über die wir den Samen gewinnen. Auch wenn wir die Pferde verkauft haben, haben wir dann noch Tiefgefriersamen von den Hengsten. Und sozusagen haben wir natürlich dann auch die Stuten, wo wir den Samen dann so, wo die Stuten mit besamen. Die Fohlen werden bei uns geboren. Ich hole die selber auf der Welt. Wir nähen einen Chip ein in die Stute, sodass wir genau wissen, als Geburtsmelder, wann kommt das Fohlen auf die Welt. Dann gibt es einen Anruf. Und dann muss man in 5 Minuten im Stall sein und dann ist das Fohlen auch schon da. Deswegen kennen wir unsere Pferde oder ich unsere Pferde von Geburt an und dann werden die bei uns großgezogen, kommen dann als Jährling nach oben an die See, an die Nordsee, ins alte Land, kommen da auf die Weide. Das machen wir auch schon bei 30 Jahren. Damals Floriano, der 1993 mit mir im Bundeschampionat war in Mannheim und nachher unter Steffen Peters Weltmeisterschaft ging, 2006. Der war der Erste, der da oben hochging zur Nordsee. Und da bringen wir die im April hin, holen die im Oktober wieder. Ja, und dann die Stuten, die Zweijährigen, die gehen noch einmal zur Weide. Die Zweijährigen Hengste bleiben zu Hause. Und dann im Winter zu dreijährig oder manchmal auch ein bisschen später, wenn die Pferde noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, werden die bei uns anlongiert, angeritten. Und dann haben wir ja mittlerweile, Sie haben es ja schon gesagt, eine eigene Auktion. Die machen wir alle 2 Jahre, über die wir dann die meisten Pferde verkaufen. Wir verkaufen natürlich auch noch zwischendurch Pferde, aber die meisten gehen über die Auktion.
Du hast eben gesagt, vor 30 Jahren, die Pferde an die Nordsee gebracht. Wie lange gibt es das Gestüt Borgmann?
Das ist schwer zu sagen. Meine Eltern sind 1966 aus Verrieshamm nach Ostbevern gezogen. Haben den Hof in Ostbevern geerbt. Die haben damals schon mit Arbeitspferden gezüchtet und oder auch geritten. Und da ging das alles mit los. Deswegen, wie lange es das so gibt, ja, ist dann schwer zu sagen. Aber aus Bevern sind meine Eltern 1966 hier gekommen. Und da hat sich das dann eigentlich erst so aufgebaut. Und dann mittlerweile auf zwei Zweige. Einmal den eigenen über diese Weinbergstute, Weinberg Damokles, wo Floriano dann rauskommt und die ganze Geschichte. Und einmal dann einen anderen Stamm, wo Estobal rauskommt. Der Stamm von Spreen-Segelhorst.
Ihr habt also zwei oder drei Stutenstämme, die habt ihr gepflegt. Und wenn du sagst, oder auch meine Frage für ihn, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Was macht euch aus? Gerade was eure Zucht ausmacht, auch vielleicht im Gegensatz zu anderen Züchtern. Was ist dir beim Züchten ganz besonders wichtig?
Ja, wir versuchen natürlich, wie jeder andere auch, ein Pferd zu züchten für einen großen Sport. Allerdings mache ich vielleicht nicht diese Modeerscheinung immer mit, die es da immer gibt. Ich habe immer so ein bisschen so, ja, man sagt ja so, früher haben wir immer so ein New Old Breeding. Also für mich ist wichtig, dass die Pferde reitbar sind, gesund sind, aktives Hinterbein haben, klar im Kopf sind, dass man die ausbilden kann. Und vielleicht, das, ob das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, ich nehme mittlerweile meine eigenen Hengste. Das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Bei uns gibt es Pferde, die hat kein anderer, weil die Pferde auch anderen Leuten nicht zur Verfügung stehen, über die Hengste, anderen Leuten nicht zur Verfügung stehen über den Samen, sondern den habe ich nur selber und verteile den nicht. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja.
Wie bist du in dieses Segment Pferdezucht hineingekommen?
Ja gut, da wird man reingeboren. Ne? Es geht dann los, man hat die Pferde da und dann fängt man als Kind an zu reiten. Ich habe früher erst springen hörten auch und dann ging das los. Mit 17 habe ich dann, wie gesagt, vorhin schon Floriano in Mannheim auf Bundeschampel da geritten. Das ist dreijährig. Und so wächst man dann da rein. Und dann bin ich immer bei den Jungpferden geblieben.
Gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, Vater, das ist nichts für mich, ich will lieber einen ganz anderen Beruf haben? Oder warst du, wenn du sagst, ich bin da reingeboren, auch eine Herzensangelegenheit für dich?
Es war sicherlich eine Herzensangelegenheit, aber ich war der Älteste von uns, der älteste Sohn von meinen Eltern. Und irgendwie war es dann auch vorgegeben, der Älteste übernimmt den Hof. Deswegen, ich habe ganz klar eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Ich habe jetzt kein Pferdewirt gelernt. Habe auch keinen Reiter gelernt. Also Reiten habe ich auch nicht gelernt selber. Ja, Herzensangelegenheit. Klar, mit Sicherheit. Meine Verbundenheit zur Landwirtschaft ist immer da. Die Pferde auch. Ist man mit groß geworden, war einfach da. Ob man jetzt heutzutage sagen würde, kein Mensch, Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche und lasst mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe. Zwischendurch denkt man das sicherlich mal, man arbeitet dafür einfach viel zu gerne. Wenn die Politik einen ein bisschen Ruhe lassen würde und mal einfach machen lassen würde und nicht mal Klüppel zwischen Beine werfen würde, wäre es natürlich schöner. Aber dafür arbeiten wir unsere Generation einfach nur zu gerne.
Ja, das war gut, dieses Work-Life-Balance-Thema, das ist wichtig. Und ich meine, Work hast du ja genug. Also wenn wir noch einmal, ehe wir auch in die Zucht der Zukunft schauen, mal sehen, was du noch alles hast. Du hast vorhin so gesagt, wir haben die Biogasgeschichte, wir haben 200 Hektar. Wie sieht der Tagesablauf im Regelfall von Stefan Bockmann aus?
Kann ich gar nicht sagen. Am liebsten müsste ich den ganzen Tag in der Reiterle sein, weil da ist meine Arbeit sicherlich am wertvollsten. Aber das schaffe ich einfach nicht. Dann ist hier was, dann ist da was, habe ich hier einen Termin, ein Telefon ist sowieso immer nebenbei. Eigentlich macht man sowieso drei Jobs gleichzeitig. Ja, also normalen Tagesablauf gibt es eigentlich gar nicht. Wir fangen bei uns 8 Uhr an. Das ist vielleicht nicht so früh wie woanders, aber dafür bin ich im Sommer oder in den Tagen, in den Monaten, wo es abends auch länger hell ist, sicherlich nicht vor 10, 11 Uhr fertig. Da ist immer noch irgendwas. Da müssen wir abends noch Stuten untersuchen oder da müssen wir nachts mal raus Stuten besamen oder so. Oder wenn die Biosolare nachts mal anruft, dann muss ich da auch hin. Also deswegen ist der normale Tagesablauf eigentlich schwer zu sagen.
Wenn du den Betrieb neu strukturieren könntest, wie würdest du ihn hier strukturieren?
Natürlich würde man mit dem Wissen von heute versuchen, es alles ein bisschen kleiner zu halten, dass man vielleicht auch mehr Freizeit hat oder mehr Zeit für andere Dinge hat. Das würde man schon versuchen. Aber sonst war bis jetzt, glaube ich, nicht, kann ich nicht sagen, dass irgendeine Entscheidung, die wir getroffen haben, jetzt grundlegend falsch war bis jetzt. Das stellt sich natürlich immer erst viel später raus. Wenn natürlich der gesamte Mittelstand irgendwann mal kein Geld mehr hat und keine Pferde mehr kauft und nur noch ein paar, die viel Geld haben, dann Pferde kaufen, dann kann es natürlich auch mal mit Pferden schwer werden. Aber sonst glaube ich, dass das eigentlich, also mit Pferden zu arbeiten, das ist schon, ja, ein Privileg, würde ich sagen. Das ist schon was Besonderes. Ne? Das ist, ja, das macht natürlich Spaß, ne? Wenn man so eine Verbindung hat zum Pferd.
Die Auktionen bei euch, die haben sich ja in den letzten Jahren bombig entwickelt. Ihr habt einen speziellen Markt. Ihr verkauft nur die Pferde, die ihr selber gezüchtet habt, die du mit auf die Welt gebracht hast. Wie hast du diese Inspiration gehabt, Auktionen zu machen? Es gibt hier unweit von Ostbevern, unweit von Warendorf, Münster, Münster-Handorf, Verband, Auktionsplatz. Stefan Borgmann macht seine eigene Auktion.
Ja, das ist damals so ein bisschen aus der Not rausgekommen. Früher haben wir die meisten unserer Pferde über die Verbände vermarktet. Die meisten in Westfalen über die Auktion. Und auch schon Pferde vorher über die Körung, zweijährig. Und dann kam eine Zeit, ich weiß nicht genau mehr, was das war, 2010 bis 2012 oder so, wo die Verbände es sehr schwer hatten, Pferde zu verkaufen. Und wir es natürlich dann auch nicht geschafft haben, unsere Pferde zu verkaufen. Und wir zu Hause, aus allen Nähten platzten vielleicht. Da musste man sich mal überlegen, hey, irgendwas muss mal passieren. Und daraus ist das dann entstanden. Dann haben wir 2012 die erste Auktion gemacht bei uns. Da haben wir natürlich viele Jungpferde gehabt. Da war, glaube ich, noch kein gerittenes Pferd dabei. Und haben dann erstmal ein bisschen Platz geschafft. Das hat dann gut funktioniert. Wir haben dann 2013 sofort die nächste Auktion gemacht. Dann ging das los. Ich weiß nicht, ob 2013 schon, aber da hatten wir zwei Reitpferde dabei. So hat sich das Ganze entwickelt und so haben wir selber auch weiterentwickelt. Da haben wir mal Embryos verkauft, also so ein bisschen mehr als Presseaufhänger auch noch, um uns auf uns satt zu machen. Und mittlerweile haben wir nur noch Reitpferde dann, zwischen 3- und 5-jährig in der Auktion und gar kein Fohlen mehr, gar kein Jungpferd mehr. Ja, und diese Auktion selber, wir haben natürlich tolle Auktionen gehabt, wir haben tolle Pferde verkauft, aber das sieht nach vorne immer super aus, aber man kämpft auch immer gegen dann Sachen, die vorige Auktion macht die nächste Auktion auch dann wieder, machen manche Sachen viel schwieriger. Ja, wenn wir zurück überlegen, 2020 haben wir auch About You in der Auktion gehabt, der hat dann 1,65 Millionen gekostet. Da hatten wir 25 Leute, die Interesse hatten an dem Pferd und bereit waren, viel Geld ausgegeben für das Pferd. Ja, 2 Jahre später hatten wir den Vollmuder und genauso gutes Pferd, About You 2. Und da waren schon nur noch 3 Leute da, die den ausprobiert haben. Und dann habe ich Leute angerufen, Profis, und hey, wir haben ja so ein Pferd. Ja, wissen wir, aber der kostet ja wieder über 1 Million, wir brauchen gar nicht kommen. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und diese Gefahr hatten wir die Auktionen vorher eigentlich eher bei den niedrigpreisigeren Pferden, weil wir züchten ja Pferde, wir haben nicht nur diese absoluten Spitzenpferde, die Quote ist zwar sehr hoch bei uns, aber Wir haben auch Pferde, die dann im Untrittpreissegment sind, von 15.000 bis 25.000. Die gibt es bei uns auch. Und da taten wir uns zu Anfang sehr schwer dann, weil die Leute die Videos und die Fotos gesehen haben und haben gesagt, da brauchen wir gar nicht hinfahren, die können wir gar nicht kaufen, können wir gar nicht bezahlen. Und das haben wir so ein bisschen, dieses Image haben wir so ein bisschen weggekriegt, da haben wir versucht, gegenzuarbeiten. Und jetzt haben wir dieses Jahr, 2024 in der Auktion, haben wir das Problem gehabt, dass für die ganz guten Pferde fast keiner mehr gekommen ist, weil die Leute alle bedacht haben, ja, die guten, die werden so teuer, brauchen wir gar nicht hinfahren. Deswegen war die Auktion 2024 unterm Strich dann nicht ganz so gut. Da sind ein Teil Pferde auch nicht verkauft worden. Und die wir dann verkauft haben, auch teilweise zu günstig. Aber das ist dann einfach, da muss man raus lernen und versuchen, den Leuten das nachher wieder zu erklären. Wenn dann gar keiner kommt, dann funktioniert es auch nicht. Ne?
Und vom Grundsatz soll dieser Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten werden?
Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Rhythmus für uns. Weil wenn wir jedes Jahr 20 Fohlen kriegen, die müssen auch erstmal großgezogen werden, dann sind da vielleicht noch zwei Springfohlen bei. Und wenn wir nach in der Auktion irgendwas zwischen 15 und 25 Pferde in der Auktion haben wollen, die dann auch alle gute Typs sind, die durchsortiert sind und angeritten sind, und dann müssen wir schon auf 2 Jahre so losgehen, dann schaffen wir das sonst gar nicht, sonst haben wir ja gar nicht genug Pferde. Weil wenn wir so eine Auktion machen, wollen wir natürlich auch für jeden Kunden zumindest 2, 3 Pferde, die passen können, anbieten können.
Du hast gesagt, am Anfang habt ihr ungerittene Pferde verkauft und dann habt ihr im Laufe der Jahre aufgrund eurer Erfahrungen jetzt eben mit einem richtigen Bereiterteam seid ihr dran, bildet die Pferde aus. Wie lange sind die im Regelfall unter dem Sattel, bevor sie gezeigt werden? Das ist ja euer neues Konzept, seit vielen Jahren schon.
Ja, das ist richtig. Das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wie 2024 Auktionen haben, da haben wir Pferde im März, April angeritten oder im Mai sogar noch. Die waren dann im August trotzdem in der Auktion. Die waren dann 2 Wochen vor Video machen, haben wir das erste Mal drauf gesessen. Also das, wenn man die lange noch logiert oder schön vorbereitet alles und wir zu Hause, wir passen da drauf auf und die nicht überbelastet, geht das auch alles. Aber normalerweise versuche ich eigentlich schon einen Großteil der Pferde 4-jährig, und jetzt hatten wir 2024 auch schon 5 4-Jährige dabei, aber der Großteil versuche ich eigentlich 4-jährig zu haben, dass die eigentlich schon ein Jahr oder 1,5 Jahre unter dem Sattel waren. Vielleicht auch schon mal der eine oder andere am Turnier war. Wir schaffen es, die letzten beiden Male haben wir es geschafft, vor der Auktion eine Präsentation im Ballwurf von der Deutschen Meisterschaft zu machen. Das ist natürlich auch eine super Plattform, um unsere Pferde zu zeigen. Und ja, wenn die da schon mal rundlaufen, wo die Grand Prix-Pferde ja schon 3-mal aus 4 müssen, damit sie da rundgehen und unsere 4 da so rundlaufen, das ist ja erstmal schon mal ganz gut.
Dann hat man schon den künftigen deutschen Meister.
Das kann man ja nicht sagen, aber auf jeden Fall weiß man, dass es funktioniert.
Ja. Also man kann sagen, also dein Konzept geht dahin, züchten, ausbilden, vermarkten, so wie du gesagt hast, alles unter einem Dach, alles in einer Hand. Wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte den Betrieb übernommen, zunächst mit deinem Vater gemeinsam, dann jetzt ganz alleine. Dein Vater ist ja leider vor einigen Jahren gestorben, hat einen Unfall gehabt. Wie sah das Ganze vor ca. 30 Jahren aus?
Ich muss gerade überlegen, wie alt ich vor 30 Jahren war. Da war ich dann knapp 20. Ja, da war ich vielleicht mit meiner landwirtschaftlichen Ausbildung gerade fertig oder gerade noch drin. Hab dann nebenbei ein bisschen geritten und dann haben wir die Pferde verkauft, ja. Ich war auf dem Landley-Turniersport unterwegs, Reitpferdeprüfung, vielleicht in Münster vorm Schloss noch oder beim Bundeschampionat, aber sonst eigentlich nicht mehr, eigentlich nur immer 3- und 4-Jährige. Und sonst war die Landwirtschaft im Vordergrund.
Die Zucht, wie hat sich die verändert? Bei euch speziell im Betrieb zunächst mal. Hast du eine neue Ausrichtung irgendwie bekommen bei allem Erhalt der guten Stutenstämme? Hast du irgendwie deine Idee, deine Vision von den Pferden ein wenig verändert?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das so geblieben. Wir brauchen stabile Pferde, die man ausbilden kann, die rittig sind. und die mitarbeiten und gesund sind. Das ist eigentlich, ja.
Wenn du aus deinem Betrieb und jetzt mit deiner ca. 30-jährigen Erfahrung im Beruf auf die Zucht, auf die Ausbildung generell blickst, was sind Dinge, die dir gut gefallen? Die Frage Nummer 2, was nicht so gut ist, die schließe ich dann an. Aber erstmal, was gefällt dir gut im Augenblick, wenn du die Reiterei und die Pferdezucht siehst?
Ja gut, wenn wir auf Turnier fahren, tolle Pferde sehen, das finden wir natürlich gut. Oder wenn wir im Fernsehen mal sehen, Reitsport wird ja im Fernsehen nicht mehr so viel gezeigt, aber wenn wir im Fernsehen mal Reitsport sehen und können uns einen großen Preis angucken oder so, das finden wir natürlich toll. Natürlich schön dann auch, wenn dann immer eigene Pferde da mitlaufen, klar. Aber das ist unser Leben. Man ist ja interessiert am Pferd.
Also das ist das Positive. Wenn du jetzt auf die Zucht blickst und das, was so die Verbände machen, was deine Kollegen machen, lacht da dein Herz? Oder?
Ja gut, jeder ist ja für sich selbst verantwortlich und muss selber wissen, was er macht. Jetzt über irgendwelche Kollegen oder Verbände zu urteilen, das steht mir nicht zu. Die versuchen auch alle am Ende des Tages da mit dem Pferd auch Geld zu verdienen, genauso wie wir auch. Wir leben vom Pferd. Es ist nicht nur einfach so, dass das ein Hobby ist von uns. Wir haben das Hobby so ein bisschen zum Beruf auch gemacht. Aber trotzdem versuchen wir auch davon zu leben. Und es gelingt uns ganz gut.
Also nur, wenn ich die Frage zurückziehe, ich wollte nur sagen, was gefällt dir nicht so, aber das, ich merke schon, da komme ich nicht weiter. Aber jetzt kommt eine Frage, wo glaubst du, wo stehst du mit deinem Betrieb in 10 Jahren?
Also ich glaube, dass wir, ja, wenn man es auf die Pferde bezieht, jetzt glaube ich, ähnlich so sind wie jetzt. Ob ich in 10 Jahren noch selber viel im Sattel sitzen kann, da bin ich ja fast 60. Das glaube ich, das weiß ich nicht, das wird man sehen. Bislang bin ich ja mit dem jungen Pferd immer so mitgewachsen. Die Pferde sind im Laufe der Jahre immer sensibler geworden und feiner geworden. Da bin ich mitgewachsen. Das konnte ich immer so gut ausgleichen. Aber ob ich das in 10 Jahren noch kann, das weiß ich auch nicht. Aber dann haben wir ja die nächste Generation da. Meine Tochter ist ja dann vielleicht auch mit da und mein Sohn vielleicht. Ich glaube, dass das mit den Pferden, das im Moment sieht so aus, dass wir das mit den Auktionen erstmal so weitermachen. Man muss natürlich gucken, erstmal jetzt 2026, wie läuft es da? Schaffen wir es wieder, die guten Kunden für die teureren Pferde zuzubekommen? Das wird eine große Aufgabe sein, dass die und auch die Trainer und Vermittler, dass die auch sich trauen, wieder zu uns zu kommen. Dass sie nicht nur denken, die kosten alle 1 Million, Das hört sich zwar schön an, man fühlt sich auch toll, wenn man mal so ein teures Pferd verkauft hat, aber im Grunde genommen hätte ich auch lieber gehabt, das hätten 5 Stück 300.000 gekostet, als einer über 1 Million. Der landwirtschaftliche Betrieb, das mit der Biogasanlage, das denke ich schon, dass das erst nochmal weiterläuft. Wir wollen die Biogasanlage vielleicht auch umstellen, noch auf Gaseinspeisung. Das heißt, das Biogas aufbereiten als Biomethan, was dann eingespeist wird ins Erdgasnetz. Und dann ist die Anlage auch da weiterhin zukunftsfähig aufgestellt. Aber sonst 10 Jahre ist ja, wenn man von heute guckt, eigentlich gar nicht so weit weg. Die Zeit, die rennt ja, das geht ja so schnell. Was sind 2 Jahre, was sind 4 Jahre?
Vielleicht nochmal eine letzte Frage. Du musst ja als Züchter immer auch sehr dir die Gesamtgesellschaft angucken. Und mein Eindruck ist, dass wir im Augenblick mit dem Reitsport in der Gesellschaft nicht zu gut dastehen, immer wieder Probleme haben. Man muss nur in die sozialen Medien gucken. Dann wird doch uns immer wieder der Spiegel vorgehalten und oft ist es etwas Negatives, was wir sehen. Wie gehst du damit um?
Ja, das nimmt man wahr. Man muss es auch Man muss auch drüber nachdenken. Man muss sich auch selber an die eigene Nase fassen. Hey, wie wäre es, wenn hier eine versteckte Kamera wäre? Es gibt auf jedem Betrieb, ob Hühner, Katzen, wie jeder zu Hause, der einen Hund hat. Es gibt, wenn man eine Kamera aufhängen würde, es gibt sicherlich irgendwo mal eine Situation, wenn man die aus irgendwas zusammenstellt, die Situation, wo die Bilder vielleicht nicht so schön sind. Und ein Pferd ist auch ein Lebewesen, was aus der Herde kommt, eigentlich, ja, in der Herde gibt es Rangkämpfe, die müssen sich dann auch unterordnen. Der Stärkste ist der Chef. Und manchmal müssen die Pferde auch einfach wissen, dass sie sich ja nicht unterordnen, aber zumindest die Person auch als Chef auch so ein bisschen wahrnehmen. Ne? Das muss nicht über Schläge gehen oder sowas, ne? Aber es muss einfach auch so diese Autorität, die muss auch schon mal da sein, klar. Aber das, wie geht man damit um? Also wenn da irgendwas misshandelt wird, ist sicherlich immer falsch. Muss man auch vielleicht darüber reden, muss man auch, aber es wird auch so viel zerredet, wenn man jetzt den Fall Dujardin nimmt, was die da gemacht hat, gar keine Frage, hat keinen Hand und Fuß, aber 4 Jahre später, da muss man ja erstmal die Person, die ja 4 Jahre das geschlossen gehalten hat, müsste man ja erstmal anklagen, du warst der Größten.
Naja, du hast das nicht rechtzeitig weiterverfolgt und du hast eigentlich nicht Interesse gehabt, diesen Fall zu beenden und etwas Gutes für das Pferd zu tun, sondern du hast es eigentlich gemacht in einem Zeitpunkt, wo alles Richtung Olympia unterwegs war. Das war eigentlich mehr ein Marketing-Thema, wobei es in der Sache absolut abzulehnen ist.
Gar keine Frage, aber wir werden auch so ein bisschen, wir müssen uns da auch teilweise ein bisschen besser verteidigen oder ein bisschen mehr gegenseitig hinter uns stehen und das in der Öffentlichkeit auch so ein bisschen darstellen, auch anders, glaube ich. Ich glaube, uns selber immer anprangern und uns immer alle klein machen, ich glaube, das ist auch nicht förderlich.
Okay, aber trotzdem, man ist sich, glaube ich, bewusst, dass man eine Verantwortung
hat. Auf jeden Fall.
Verdammte Verantwortung. Auf jeden Fall. Ihr seid am Dorfrand, da kommen immer Leute gucken, also was auch gut und richtig ist. Ich finde das gut, wenn wir offene Stelle haben und zeigen, was wir machen. Was wir richtig machen, was wir mit einem Gewissen zeigen. Ja. Letzte Frage an dich. Was wäre aus Stefan Borchmann geworden, wenn er nicht auf dem Hof in Ostbevern groß geworden wäre?
Tja, die Frage gibt es gar nicht, weil es war vor allem an mir klar, dass ich da so reingewachsen bin. Ich wüsste auch nicht, was ich anders machen sollte oder so, aber...
Das ist doch eine wunderbare Antwort. Also du hast deine Erfüllung gefunden, du hast die Talente, die du hast, in deinem Beruf bisher umsetzen können, kann man das so sagen?
Ja, das denke ich schon.
Und du machst das, was du hobbymäßig möglicherweise gemacht hättest, jetzt beruflich und bist damit glücklich und hast ja, wenn ich das richtig sehe, noch nie wirklich gearbeitet, weil wenn man Hobbys hat, die macht man ja freiwillig.
Ja, 24 Hour.
24 Stunden freiwilligen Hobbydienst.
Ja, ja.
Stefan, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir eine gute Auktion. Die nächste ist wann?
2026.
Insofern hast du ein ruhiges Jahr. Und dann haben wir hoffentlich 2026, 20 Jahre nach der Weltmeisterschaft in Aachen, wo ihr ja, glaube ich, Vierter wart.
Ja, 2006, ja.
20 Jahre später habt ihr hoffentlich wieder ein Pferd dabei. Ist das möglich?
Möglich ist das.
Wunderbar. Ich drücke die Daumen. Danke, Stefan.
Danke, dass ich gesagt habe.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.